Herzlich willkommen zu Defner & Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Und mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Episode Nummer 10, lieber Defner. Wir sitzen schon seit 10 Wochen hier und es gab jetzt auch schon die erste Ehekrise zwischen Defner und Chapitz.
In der Tat, Kollege Chapitz fühlte sich untergebuttert, weil er zu wenig Wortanteil hatte, der Arme.
Ich hab's ausgestoppt. 63% hat Defner letztes Mal geredet und das kann so nicht weitergehen. Und heute, sage ich dir, wird das geändert.
Manchmal müssen die besseren Argumente eben Raum bekommen.
Ach, die bessere Argumente. Auf jeden Fall, Ehekrieg haben wir bei Defner und Chapitz und wir haben Handelskrieg.
Den größten Handelskrieg der Geschichte, wie die Chinesen postulieren.
Aber ich würde sagen, der größte Handelskrieg, den hatten wir in den 30er Jahren. Ich glaube, da sind wir noch nicht angekommen, aber es schaukelt sich so langsam hoch. Und was machen die Märkte, Defner?
Sie steigen. Wie Defner richtig vorhergesagt hat, politische Börsen haben kurze Beine. Ich kann es immer wieder nur zitieren. Und langsam ist diese Kriegsrhetorik eben eingepreist.
Ach, überhaupt nicht. Es wird sich nach oben schaukeln. Weißt du, woran mich das erinnert? An so einen Frosch, der im heißen Wasser sitzt und so langsam gekocht wird. Er fühlt sich erst ganz wohl und irgendwann macht es plopp. Und dann ist der Frosch tot, beziehungsweise in der Börsensprache die Blase geplatzt. Und dann wirst du schon sehen, Defner, wo du bleibst.
Oder vielleicht steigt der Börsenfrosch einfach auf seiner Leiter in neue, ungekannte Höhen und der andere arme Bärfrosch bleibt auf dem Boden sitzen bei Ungeziefer und wundert sich.
Ein Bärfrosch?
Ein Bärfrosch.
Weil der
Bullenfrosch in luftiger Höhe die süßesten Früchte genießt. Ach, das könnte natürlich auch der Fall sein.
Wir werden heute Blasen besprechen hier.
In der Tat. Du wolltest es über die Immobilienblase reden. Genau. Mal wieder sieht er Blasen auf.
Und der Defner wollte uns, glaube ich, heute in chinesische Aktien jagen. War das so? Irgendwie?
Ja. Die sind günstig, ja. Wir sind ja beides Supermarkteinkäufer und da wissen wir, wenn es Schnäppchen gibt, sollte man zugreifen.
Ja, und ich muss noch einen Nachruf machen. Kein Tod, aber einer meiner prominentesten Twitter-Follower, Mehmet Simcek, das ist der Vizepräsident der Türkei, der hat im neuen Kabinett von Herrn Erdogan keinen Posten mehr bekommen. Das war ja so ein wirtschaftsfreundlicher Zeitgenosse, der nach einer derjenigen war, die so ein bisschen für wirtschaftliche Vernunft da gemacht waren, hat 2,2 Millionen Follower. Und wenn er mich geretweetet hat, dann knallte mein Postfach fast über. Und jetzt hat Herr Erdogan lieber den Schwiegersohn als Wirtschaftsmensch eingesetzt. Nepotismus.
Leider stehen die Zeichen in der Türkei nicht auf Vernunft, weder auf wirtschaftlicher noch auf anderweitiger Vernunft. Und eins übrigens noch zu Netflix. Letztes Mal hatten wir ja diskutiert und du hattest ja Zweifel, ob Netflix jemals mehr Geld verdienen könnte und jemals die Preise erhöhen könnte. Jetzt haben sie zum Beispiel ein neues Preismodell, das sie vorsichtig im Markt testen. Sie haben ein neues Angebot namens Ultra mit höheren Preisen. Da kostet dann das Monatsabo bis zu 19,90 Euro. Das wird jetzt im Markt getestet. Mal gucken, wie es bei den Netflix-Abonnenten ankommt. Ich hatte das letzte Mal schon erwähnt, dass 80% der Abonnenten auch bereit wären, höhere Preise zu bezahlen.
Und?
Also mach dir keine Sorgen um Netflix.
Okay, und du hast schon abgeschlossen?
Mit Netflix?
Nein, du hast ja erzählt, mit deiner neuen Freundin wäre auch das Netflix ins Leben gekommen. Und jetzt ist die Frage, ob ihr jetzt beide schon die 19 Euro zahlt.
Natürlich nicht.
Okay, gut.
Ich habe ja auch noch Amazon Prime zum Konkurrenzvergleich. Und außerdem hat man sonst ja auch noch ein Leben. Ja?
Okay,
außerdem brauchen wir keine 4 Geräte in unserem Haushalt. Ja?
Gut.
Ultra ist nämlich nur für 4 Geräte. Nutzbar.
Aber ich gebe die Wette nicht verloren. Das Geschäftsmodell ist mir immer noch schleierhaft, wie da Gewinne jemals gemacht werden sollen. Aber wir werden es sehen. Am Jahresende wird abgerechnet auch, was Netflix anbetrifft.
Ja, dann haben wir auch heute wieder zwei kontroverse Themen, die wir schon angedeutet haben. Und wir haben wieder Bulle und Bär, unsere Rubriken, wo jeder einmal den Daumen heben und einmal den Daumen senken darf. Ich gebe dir den Vortritt.
Das ist total nett.
Ja, weil jetzt so nach 10 Jahren, nach dem Ehestreit, muss man einfach, damit du auch wirklich auf dein Wort, damit du auf dein 10 Jahre, gefühlt waren es 10 Jahre.
Ja, das glaube ich sofort. Ich wollte eigentlich noch ein Thema fragen dich.
Was?
Weil ich wusste nicht, ob das Bulle oder Bär ist. Und ich wollte aber mal, weil du ja der bullische Typ bist, es geht um ThyssenKrupp-Chef Hiesinger. Mm. Der ist ja von aktivistischen Investoren
Ich wollte eigentlich auch darüber diskutieren.
Siehst du?
Ja? Und wusste auch nicht, aber ich hätte eher den Bären für die aktivistischen Investoren vergeben.
Das ist genau die Frage. Ich wusste nicht, weil die aktivistischen Investoren, also man muss wissen, es gibt aktivistische Investoren, die Unternehmen, ob sie jetzt kapern oder ob sie sich dran beteiligen,
nennen
das ist halt die Frage.
Nennen wir sie die bösen Hedgefonds.
Ja. Oder vielleicht sind sie auch die guten. Auf jeden Fall beteiligen sie an Unternehmen und versuchen da für mehr Rendite zu sorgen. Und ThyssenKrupp war ja, seitdem Herr Hiesinger da war, menschlich ein netter Kerl. hat die Aktie sich ja nicht besonders gut entwickelt. Sie hat sogar ein Minus gehabt, während der DAX richtig dickes Plus hatte. Und dann kamen diese aktivistischen Investoren, zum Schluss noch Herr Singer, einer der aggressivsten von denen. Und dann haben sie ihn, Herrn Hiesinger, jetzt rausgedrängt. Und die Frage ist, solche aktivistischen Investoren, ist das für dich was Bullisches? Defner, oder
natürlich
was?
Treiben sie den Aktienpreis nach oben, aber ich finde, es ist eigentlich mal in der Gesamtschau bedenklich, auch gerade so einen Chef wie Heinrich Hiesinger herauszudrängen, der wirklich ThyssenKrupp sozusagen auch aus einer Krise herausgeführt hat, den Konzern umgebaut hat, dann diese Fusion mit Tata Steel jetzt. Übrigens, ich hatte ihn genau vor einer Woche jetzt im Interview und habe ihn natürlich dann auch gefragt, ob jetzt die Fusion mit Tata Steel der Beginn der Zerschlagung ThyssenKrupps ist, wie es die aktivistischen Investoren fordern. Da hat er sich dann einfach bedeckt gehalten und gesagt hat, ja, nächste Woche wäre Aufsichtsratssitzung und dann würde er seine Pläne vorstellen. Soweit kam es nicht mehr.
Also, aber du hattest ihn noch im Interview bei Defner.
Eines seiner letzten Worte, eines seiner letzten Interviews bei Defner.
Aber trotzdem,
in der Börse am Mittag.
Aber trotzdem muss man ja sagen, wenn man die Einzelteile ansieht bei ThyssenKrupp, die sind ja mehr wert als das Gesamte. Und als du als Bulle müsstest ja eigentlich sagen, toll, wenn das einzelne Mehrwert ist, muss man es halt zerschlagen.
Ja, aber das ist vielleicht eine sehr kurzfristige Denkweise und ich bin durchaus auch für den langfristigen, nachhaltigen Erfolg.
Oh.
Und da macht dann so ein Konglomerat auch Sinn, weil es ja eben dann gegen Krisen besser gewappnet ist. Wenn man verschiedene Geschäftsfelder hat, ist man einfach breiter diversifiziert. Und wenn es in einem Geschäftsbereich dann Probleme gibt, dann ist da nicht gleich alles unter Wasser.
Ach so. Schön.
So, jetzt eigentlich sollte es ja kein Thema sein. Das wurde einfach mal wieder so eingeschoben, damit der Kollege mehr Wortanteil
überhaupt
bekommt.
Überhaupt nicht. Du hast doch jetzt was von Klonkomerat und von deinem letzten Interview geredet.
Ja.
Also ich meine, das kann man jetzt nicht von Wortanteil schämen. Es ging einfach nur mal um die Frage, ob du die gut oder schlecht findest. Jetzt haben wir das geklärt. Dann können wir zu unserem Bullen und Bären kommen. Ich würde zuerst meinen Bullen der Woche nehmen.
Bitte.
Und zwar habe ich einen jungen Mann, Roger Federer, 36-jähriger Tennisspieler. Der hat in der vergangenen Woche den lukrativsten Werbevertrag abgeschlossen, und zwar 300 Millionen mit der japanischen Textilkette Uniqlo, 300 Millionen für 10 Jahre. Und durch diesen Deal stellt er eigentlich andere Menschen völlig in den Schatten. Und zwar selbst Cristiano Ronaldo oder der Basketballstar LeBron James haben nicht so viel wie jetzt der Federer. Und jetzt ist die Frage, warum dieser Mann, der Federer, ist er mit 36, würde ich sagen, ist er nicht gerade am Karriereanfang, sondern er ist ja eher
schon eher ein Silver-Ager.
Würde man eher sagen Silver-Ager. Er ist aber immer noch auf der Weltrangliste Nummer 2. Und glaube, da liegt auch sein Geheimnis. Er war ja schon mal weg vom Fenster und dann hat er sich zurückgekämpft an die Weltrangspitze. Und das hat die Menschen, glaube ich, wahnsinnig imponiert, wie jemand, der noch über 30 ist, wieder zurückkommt. Und dieses Comeback war positiv. Und das Zweite, was die Leute, glaube ich, gut finden, das ist halt nicht so ein Boris Becker, wo du jede Woche mit einem neuen Skandal aufwartest, neuen Frauen und sonst wie, sondern ist halt wirklich ein Saubermann. Ein Saubermann, der es nicht nur auf dem Platz gut macht, sondern auch neben dem Platz gut macht. Und das macht ihn zum attraktiven Menschen. Und in einer Welt der Geschwätzigkeit und Beliebigkeit, wo jeder irgendwie was erzählt, ist so ein Federer wirklich was Konstantes. Und deswegen kriegt er diese 300 Millionen mit Uniqlo. Und das ist nicht der einzige Vertrag. Er macht ja noch für Rolex und für Mercedes-Benz und was er alles macht. Und deswegen ist er einer der attraktivsten Sportmenschen, die es gibt. Und deswegen mein Bulle der Woche, Roger Federer.
Spannende Geschichte, finde ich. Ehrlich gesagt, habe ich nichts davon gehört und finde ich sehr spannend, dass der so selbst besser bewertet ist als Cristiano Ronaldo. Spricht ja auch ein bisschen für die Zeit. Ja, vielleicht sind wir doch in einer Zeit, wo man auch ein bisschen mehr auf Werte achtet. Ja, als Boris Becker seine große Werbezeit hatte, damals als Werbeikone für AOL, wir erinnern uns, ne?
Bin ich schon drin.
Das hat super ins Internetzeitalter, in diesen Boom ohne Grenzen gepasst damals, ja.
Nicht geschafft, nach der Karriere diese Leitfigur zu werden. Und das ist der Unterschied zu Roger Federer. Und der
Wobei international halt ist Boris Becker natürlich schon auch wirklich sehr, sehr anerkannt. Aber er schafft es halt immer wieder durch sein Privatleben, dann seine positiven sportlichen Erfolge, die er auch immer noch hat und wofür er auch immer noch geschätzt wird, dann zu übertünchen sozusagen im Negativen.
Ja, du willst mit ihm auch keinen 10-Jahres-Werbevertrag abschließen.
Bestimmt nicht.
Sieh so. Gut, was hast du eigentlich für einen Bullen? Oder willst du mit einem Bären anfangen?
Ich fange mal mit noch einem Bären an. Ja,
ein Bär.
Sehr nah am Verbrauch. Wir sind ja beides große Einkäufer, ne? Immer auf Schnäppchenjagd in den Supermärkten. Ja. Augen auf, muss man immer wieder sagen, beim Einkauf, zum Beispiel bei Markenprodukten, mein Bär der Woche geht an die Mogelpackungen. Die Verbraucherzentrale in Hamburg hat jetzt festgestellt, dass solche versteckte Preiserhöhungen immer mehr zunehmen, dass 2018 das Rekordjahr für Mogelpackungen ist. 31 Meldungen zu versteckten Preiserhöhungen hat die Verbraucherzentrale dort in Hansestadt bekommen. Im ersten Halbjahr 2018, das waren 51% mehr als der Durchschnittswert der letzten 7 Jahre. Und es geht immer um Markenprodukte, also nicht um Discountware oder Eigenmarken in den Supermärkten. Und der durchschnittliche Preisanstieg durch diese Mogelpackungen, der lag bei mehr als 20%. Dem Verbraucher, dem Einkäufer kann man also nur raten, Augen auf beim Einkauf. Vor allem, wenn sich dann Produktdesign ändert, wenn die Packungen etwas anders aussehen, dann sollte man ganz dringend den 100-Gramm-Preis, der ja auch auf den Etiketten, also in der Auslage dann immer auch extra ausgewiesen wird, sich nochmal ganz genau angucken und vergleichen. Nur wer vergleicht, gewinnt. Och. Im Einkauf liegt grundsätzlich der Gewinn.
Och, schön, schön gesprochen. Das ist die Einzelhandelsweisheiten von Dietmar Deffner. Solltest du ein Buch draus machen?
Ja. Wir können ja mal zusammen unsere Einkaufserlebnisse zusammentragen.
Das ist wunderschön.
Wir können ja mal zusammen einkaufen gehen.
Weißt du, was wir, machen?
Nach 10 Wochen.
Ja, stimmt.
So zur Versöhnung. Ein Versöhnungseinkauf.
Was wir hatten,
möchtest du noch etwas?
Wir haben das hier festgestellt. Wir können dann auch zusammen frühstücken.
Wir wollen mal nicht übertreiben jetzt hier die Versöhnung.
Aber hohe Frühstück. Wir hatten ja festgestellt, dass die Brötchen kleiner geworden waren. Und bei uns war dann als Wochenendritual Brötchen wiegen. Und auch da haben wir festgestellt, dass die Brötchen leichter geworden sind.
Im Hause Chapitz wird alles gemessen. Da wird die Zeit gestoppt beim Podcast. Das Brötchen wird gewogen.
Ja, genau, so war's.
Gewogen und für zu leicht befunden.
Genau, für zu leicht. Und auch da war also diese Mogelpackung in Anführungsstrichen. Und ich war ja neulich, es gibt ja neue Schokolade von Haché, jetzt muss ich es mal sagen. Und ich dachte, die kaufe ich mir. Und dann guckte ich auf das Ding und dann waren das 90 Gramm. Und die kosteten trotzdem 1,99 und das als Probierpreis.
Kollege Chapitz ist auf dem besten Weg zu 66% Wortanteil in dieser Sendung. Du hast ja auch noch einen Bullen der Woche.
Ich habe einen Bullen der Woche. Nein, ein Bär der Woche. Mein Bullen hatte ich, das war Roger Federer.
War Roger Federer.
Okay, mein Bär der Woche ist die deutsche Lebensversicherung.
Die grundsätzlich.
Grundsätzlich.
Alle Lebensversicherungen.
Ja, die deutsche Lebensversicherung. Mhm.
Also da bin ich sofort bei dir. Unterschreibe ich sofort blanko.
Okay, dann können wir ja das zum nächsten Thema kommen. Nein, ich muss natürlich sagen, warum ist das mein Bär der Woche? Die italienische Generali, das ist ein Versicherungskonzern, hat die deutsche Lebensversicherungstochter Generali Leben verkauft. Und zwar an ein Unternehmen namens Viridium. Viridium klingt so ein bisschen wie ein Beruhigungsmittel. Könnte man denken, so, Viridium.
Klingt so ein bisschen wie Altenheim, ja.
Ja, es ist auch so. Aber die gut 4 Millionen Lebensversicherungskunden, die Generali Leben hat, dürfen sich jetzt nicht in Ruhe oder in Ordnung wähnen, sondern für die ist das ein riesen Nachteil. Denn Viridium ist eigentlich sowas wie eine Heuschrecke. Also Generali Leben, die Lebensversicherung, wird jetzt von einer Heuschrecke gemanagt.
Und eigentlich warum? Sowas wie eine Bad Bank für Lebensversicherungen fast schon.
Irgendwie so ein bisschen. Und der Nachteil ist, da wird natürlich kein Neugeschäft gemacht, sondern wird einfach nur abgewickelt. Das nennt sich auch Abwicklung. Und wenn du kein Neugeschäft machst und wenn du nicht gute Werbung brauchst für neue Kunden, dann wirst du natürlich so effizient wie möglich diese alten Kunden bewirtschaften. Und diese alten Kunden können also niemals in ihrer Karriere hoffen, dass sie irgendwelche Überschussanteile noch bekommen. Also sie werden ihre garantierte Verzinsung bekommen. Jeder, der einen Vertrag abschließt, hat ja so einen Garantiezins. Der liegt zwischen 0,9, wenn man in den letzten Jahren abgeschlossen hat, bis zu 4%, wenn man in den guten Jahren eine Lebensversicherung abgeschlossen hat. Und die wird man vielleicht noch kriegen. Aber alles darüber hinaus, so wie es früher der Fall war, wenn man mal besser wirtschaftet hat oder wenn es mal wieder Zinsen gab, dann gab es ja mehr als diesen Garantiezins. Und da können die Leute, das können die Leute völlig vergessen. Und warum es auch mein Bär der Woche ist, wenn selbst die Versicherungen jetzt ihre Lebensversicherungen abstoßen und einfach sagen, weil da wollen wir nichts mehr mit zu tun haben. Wie schlecht muss es dann um Lebensversicherungen stehen? Und deswegen ist mein Bär der Woche die deutsche Lebensversicherung. Und es ist auch ein Grund, ist die Niedrigzinsen der EZB, die du ja immer hier verteidigt hast. Und das Problem ist, wenn die Zinswende kommt und mal wieder höhere Zinsen sind, haben diese Leute wahrscheinlich nichts mehr davon. Und das ist wirklich frustrierend.
Ja, aber dann muss man halt als Anleger Konsequenzen ziehen. Wenn man dann so dumm ist und Lebensversicherungen kauft, muss man halt auf eine Niedrigzinspolitik reagieren. Es gibt kein Recht im Grundgesetz auf auskömmlichen Zins, auch nicht für Lebensversicherungen. Und auch die Lebensversicherungen hätten eigentlich anders investieren sollen, damit sie im Sinne ihrer Sparer und Anleger bessere Renditen erwirtschaften. Da kann ich nicht einfach nur deutsche Staatsanleihen kaufen.
Aber das geht halt nicht. Das Problem ist, wenn du eine jährliche Garantie hast, die du erwirtschaften musst, kannst du keine Aktien kaufen. Das ist das Grundproblem der Lebensversicherung, diese jährlichen Garantien. Und wer jährliche Garantien hat, der kann kein großes Risiko gehen. Und wer kein großes Risiko gehen kann, hat halt nur Anleihen. Und der
ja,
diese
mickrigen Sachen. Ja, und die Deutschen in ihrer German Angst rennen halt immer noch weiter in diese Lebensversicherungen hinein, nur weil Versicherung draufsteht, in dem angeblich das Wort sicher steckt. Aber man kann immer wieder nur sagen, sicher ist bei einer Lebensversicherung nur, dass das Geld sozusagen vernichtet wird, zumindest die Kaufkraft des Geldes, weil die Inflation ja aktuell bei über 2% liegt. Und wenn man einen Garantiezins von 0,9% jetzt nur noch kriegt, dann hat man schon mal 1,1% sozusagen Kaufkraft verloren. Übrigens die 0,9% ja nur auf den Sparanteil. Da gehen ja vorher noch die üppigen Provisionen und viele andere Geschichten weg, die dann nicht mehr verzinst werden. Ja. Also Finger weg vor Lebensversicherungen. Eine gute Alternative an dieser Stelle mal ganz kurz erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte. Aktien, ETF-Sparpläne.
Wirklich? Ja, das die Leute werden geschockt sein, das von dir zu hören.
Günstig, transparent, flexibel. Man kann jederzeit ein- und aussteigen, ohne irgendwelche Strafen zu zahlen. Also,
das aber trotzdem, das Problem ist, deine Lebensversicherung einfach verkaufen kannst du auch nicht. Weil das sind, jeder sollte drauf gucken, bevor er jetzt irgendwie vorzeitig verkauft oder der Aktienpläne nimmt, was er genau noch kriegt.
Das sage ich
auch
nicht.
Weil es hat einen riesen Verlust dabei.
Genau. Also wenn man drin ist, muss man eigentlich drin bleiben. Ja. Aber Finger weg vor Neuabschlüssen.
Okay, jetzt kommt dein Bulle der Woche, den haben wir noch.
Genau, oder? Ich habe noch einen Bullen der Woche. Ja. Und zwar, ich bin ein großer Fan der Elektromobilität, wie es sich auch in meiner Begeisterung für Tesla zum Beispiel ausdrückt. Ja. Aber es gibt einen anderen tollen E-Auto-Hersteller in Deutschland, der heißt nicht Volkswagen, Daimler oder BMW, nein, der heißt Deutsche Post. Ja. Die Deutsche Post hat ja einen Elektrotransporter an den Start gebracht, den Street Scooter. Dafür hat sie jetzt, das ist der aktuelle Aufhänger für diesen Bullen der Woche, einen weiteren Großkunden gefunden für den Street Scooter, nämlich den Energiekonzern Innogy Westnetz. Die Tochter eben von Innogy Westnetz, die hat bis 2020 jetzt 300 der Transporter geordert und die werden dann eben auch nach den speziellen Anforderungen des Netzbetreibers modifiziert. Und 2014 hat die Deutsche Post ja sozusagen diesen Street Scooter komplett unter ihre Fittiche genommen. Es ist ja eine Geschichte, die aus der Not geboren ist eigentlich. Damals wollte die Deutsche Post auf Elektromobilität in den Innenstädten setzen bei ihren Lieferfahrzeugen und ist zu den deutschen Autobauern gegangen und hat gesagt, hallo, habt ihr mal eine elektrische Variante eurer Dieseltransporter? Und alle haben dankend abgelehnt und haben gesagt, waren entweder nicht willens oder nicht in der Lage, solche E-Transporter anzubieten. Und aus der Not hat die Deutsche Post eine Tugend gemacht, hat sich bei einer Ausgründung der Uni in Aachen dann beteiligt, die dann eben diesen Street-Scooter auf die Bedürfnisse der Deutschen Post hin auch entwickelt haben. Und das ist ein Riesenerfolgsmodell geworden. Zum Beispiel hat es kürzlich auch ein britischer Milchauslieferer Milk & More 200 Elektrofahrzeuge bestellt und viele andere, die eben Innenstädte beliefern. Und das ist eine super Alternative und zeigt auch einmal mehr, wie sehr die deutschen Autobauer diesen Trend zur Elektromobilität verpennt haben.
Oh, und jetzt wird also die Deutsche Post ein Autohersteller auch noch. Ich sehe schon, irgendwann kommen die aktivistischen Investoren und wollen die Post zerschlagen und wollen das dann wollen das dann rauslösen und dann wird die Post der große Gewinner an der deutschen
Börse. Sie hat diesen
Börse.
Geschäftsbereich natürlich schon immer wieder auch in Frage gestellt, ob das wirklich das Zukunftsmodell ist.
Machen die da Gewinn mit eigentlich?
Ich glaube, das ist eher noch ein
zukünftig
Zuschussgeschäft.
Als Zuschussgeschäft.
Aber entscheidend ist ja, wie gesagt, der Postchef Appel hat ja auch gesagt, man will jetzt eigentlich kein Autohersteller werden und sicherlich wird man dieses Geschäft irgendwann mal verkaufen, an die Börse bringen, ausgliedern oder was auch immer. Wie gesagt, dieses Beispiel, dass man so Dinge dann eben auch selber machen kann und dass es gar nicht so schwer ist, E-Autos zu bauen, wie die deutschen Autohersteller dann immer behaupten. Das zeigt eben dieser Mein Bulle der Woche.
Prima. So, dann hätten wir das auch.
Ja, dann hätten wir noch unsere beiden Themen.
Ja, ich glaube,
Wie immer dir den Vortritt, weil das ist einfach nicht, dass du dich hinterher wieder beklagst, dass zum Schluss die Zeit knapp wird und du nicht mehr zu Wort kommst. Ne? Und wir wollen ja auch nicht so lange mehr werden wie beim letzten Mal in unserer XXL-Version. Ja.
Gut, dann. Es geht um die Immobilienmärkte. Wir hatten es ja schon angesprochen. Ich mache mir oft den Spaß, rumzulaufen in Berlin. Da gibt es ja überall Showrooms und man kann schauen, was man wieder an neuen, freakigen Sachen kaufen kann. Und da bin ich letztens in einem Showroom gewesen und da wurden in Mitte Dachgeschosse für 12.000 Euro pro Quadratmeter verkauft. Und ich dachte so, wow, what the hell. Und dann sah ich noch eine Anzeige, da wurde eine Wohnung in der Reichenberger Straße in Kreuzberg verkauft. Und da stand dabei, nahe dem kinderfreundlichen Naherholungsgebiet Görlitzer Park. Und wer so ein bisschen sich in Berlin auskennt, weiß, dass der Görlitzer Park ein Drogenumschlagplatz ist. Und dann war auch so dieser komische Teich, der hinten ist, wo die Drogenszene besonders hart ist. Der wird dann als Naherholung und besonders kinderfreundlich noch ausgewiesen. Und man sah das Bild dann da und dachte sich so, oh, okay. Und das alles dachte ich mir so, nee. Also wenn ich das schon sehe, diese 12.000, dann diese Annoncen, da kann was nicht stimmen. Und seitdem gucke ich genauer drauf. Jetzt haben wir letztens den IWF-Bericht gehabt. Der hat auch schon den deutschen Immobilienmarkt genannt. Und auch die Bundesbank nennt den Immobilienmarkt als Risiko, als überbewertet. Und es gibt ja einen sogenannten Blasenindex von Empirica. Empirica ist so ein Research House. Und die haben diesen Blasenindex. Und der zeigt eigentlich, was das Problem in Deutschland ist, warum das noch nicht so schlimm aussieht. Wenn du nämlich ganz Deutschland dir anguckst, könnte man denken, ach, alles gut. Aber da ist eben auch das Häuschen von Oma in Ibbenbüren dabei. Und das ist natürlich nicht überbewertet. Aber wenn du dir die Wachstumsregion, die Top 7 Wachstumsregionen anguckst, dann siehst du, dass da mittlerweile schon ein Downside Potential, so stand es da drin, also ein Preisrisiko von 31% drin ist. Und woran machen die es fest? Die gucken zwei Größen. Zum einen die Erschwinglichkeit. Also muss ich halt immer fragen, wie viele durchschnittliche Jahreseinkommen brauchst du, um was zu kaufen? Das ist mittlerweile in Berlin bei 12. Du brauchst 12 Jahreseinkommen, um dir eine Immobilie zu leisten. Das war noch 2004, war das erst bei 6. In anderen Regionen ist es noch schlimmer. In München bei 13 und Frankfurt bei, ich glaube, auch 13. Außer in Dortmund, da bleibt es bei 6. Da will wahrscheinlich keiner kaufen. Und das Zweite ist die Frage, welche Rendite machst du mit einer Wohnung? Und da hast du mittlerweile, brauchst du 30 Jahresmieten, um eine Wohnung wieder zu refinanzieren. Und man kann ja ganz einfach ausrechnen, 30 Jahresmieten heißt eine Rendite von 3%. Wenn du dann noch die Zinskosten abziehst von 2, bleibt 1% unterm Strich hängen. Und das ist viel zu wenig. Und deswegen sage ich, deutscher Immobilienmarkt, das kann nicht gut gehen. Das ist eine Blase, die wird zwar nicht so laut platzen wie in Amerika, weil es anders finanziert ist, aber es wird so langsam die Luft rausweichen. Daphne, jetzt...
Du hast ja schon sehr abgemildert. Du hast ja im Prinzip die Gegenargumente auch schon gebracht. Also wolltest ja nicht so diese absolute Blasentheorie und morgen platzt die Immobilienblase und rette sich, wer kann, vertreten, sondern du hast es ja sehr differenziert geäußert. Deswegen dazu noch ein paar differenzierte Anmerkungen. Oh. Ja, den IWF hast du genannt. Der warnt in der Tat. Allerdings, wenn man genau hinschaut, schreiben die, in den meisten Regionen Deutschlands sind die Preise für Häuser und Wohnungen laut IWF zwar vollkommen im Rahmen, also dort sind sie vollkommen im Rahmen. Nur in Großstädten laufen sie aus dem Ruder. Aber das hast du ja auch schon angesprochen, dass es vor allem ein Problem eben der 7 Ballungsräume sind. Und ähnlich äußert sich eben auch die Bundesbank. Die sagt, die Überbewertungen liegen schätzungsweise bei 15-30%, wie du auch gesagt hast. Aber eine gefährliche Preisblase sehe sie nicht. Auch die Bundesbank sieht diese Überbewertungen in den Ballungsräumen von 15-30%. Und gestern gab es eine neue Studie von der LBBW von Uwe Burkhardt, dem Chefvolkswirt, der auch häufiger Gast bei mir in meinen Börsensendungen ist. Und auch die sagen, es gibt noch keine Preisblase, die man sieht. Es gab zuletzt starke Steigerungen. 2017 haben die festgestellt, bei Wohnimmobilien einen Preiszuwachs um 8,3%, aber eben auch weiter keine Anzeichen für eine Blasenbildung. Und sie weisen zum Beispiel darauf hin, dass es im europäischen Vergleich deutschen Immobilienmärkte, selbst die Ballungsräume, immer noch moderat bewertet sind, weil selbst München ist im Vergleich mit London oder Paris ja wiederum ein Schnäppchen, muss man ja fast schon sagen. Und du hast die Berliner Preise genannt. Wenn man eben Berlin mit München vergleicht, sind diese 12.000 Euro für Quadratmeter Dachgeschoss eben auch wieder sehr günstig. Sowas kostet in München halt um die 20.000 Euro. Also ist auch da noch Luft nach oben. Und entscheidend ist ja sozusagen, wie verhält sich Angebot und Nachfrage für eine Preis Geistesbildung. Und in Berlin zum Beispiel ist immer noch sehr, sehr viel Zuzug, sehr viel Nachfrage nach Wohnraum. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Und solange das so ist, braucht man da keine Alarmglocken läuten. Solange werden die Preise weiter steigen, weil Angebot und Nachfrage ja bekanntlich den Markt bestimmt. Und solange vor allem auch die Zinsen noch einigermaßen niedrig bleiben, das wird ja auf sehr lange Sicht noch der Fall sein. Die können natürlich langsam auch anziehen, weil sie sich nicht nur eben, die orientieren sich die Hypothekenzinsen, muss man wissen, an den Bundesanleihen, ja, und die sind ja dem Markt ausgesetzt. Da muss man jetzt nicht warten, bis die EZB die Zinsen anhebt. Das kann auch durchaus früher passieren. Ein übertriebener Preisanstieg oder gar eine Blase kann man einfach nicht sagen in Deutschland. Und wie gesagt, das stellen mehrere fest.
Aber du musst ja auch feststellen, du musst ja Mieter finden, die auch diese höheren Mieten zahlen, damit die Mietrendite rauskommt. Und überall da, wo Investoren reingehen und investieren, wollen die ja auch eine Rendite sehen. Es geht ja nicht um diese Verenkelung, ich bin ein reicher Kaufmann und will für meine Enkel eine Geldanlage machen und kauf das und denke mir dann, okay, lass es liegen und irgendwie wird das im Wert schon stabil bleiben, sondern diese Investoren wollen ja eine Rendite haben. Und jetzt habe ich mir mal angeguckt, früher war es in Berlin so üblich, sind die Leute umgezogen immer wieder und jedes Wochenende bekamst du Anfrage von Freunden, oh, kannst du nicht damit helfen und damit helfen? Und mittlerweile zieht in Berlin keiner mehr um. Das ist eine Stadt der Sesshaften geworden. Und warum ist das so? Weil jedes Mal, wenn du umziehst, musst du eine höhere Miete zahlen. Aber diese höhere Miete und diese Mietdynamik, die ist in den Investorenerwartungen schon drin. Die gehen davon aus, dass die Miete steigt und Staffelmieten und was es alles für Sachen gibt. Dann kommt die Politik, macht eine Mietpreis Bremse und sagt, nee, das geht nicht mehr. Und das ist ein großes Problem. Und ich bin neulich mal vorbeigefahren an diesem Zapf Immobilien, da gibt es so einen großen Parkplatz und da standen die ganzen Kisten rum. Und dann fragst du dich, warum stehen die rum, warum fahren die nicht? Klar, weil niemand mehr umziehen will. Und dann bekam ich eine Mail und da stand drin, sie wollen ihre Wohnung noch für mehr Leute nutzbar machen. Ich zeige ihnen, wie sie aus ihrer Wohnung eine Dreigeschosswohnung machen können, damit die darin wohnen bleiben können. Und insofern bleiben die Leute drin, dann gibt es keine Mietsteigerung mehr und dann ist einfach diese Renditeidee dahin. Und deswegen, klar, ist Berlin noch billiger, aber du musst ja auch die Leute finden, die hier wohnen. Und
ja, aber wie gesagt, es gibt ja noch sehr viel Zuzug, zum Beispiel auch im oberen Preisbereich. Leute, die bei den verschiedenen tollen Firmen von Rocket Internet zum Beispiel arbeiten.
Die fahren mit ihren komischen Dingern auf dem Rücken rum, die können doch keine hohen Mieten zahlen. Also die meisten Leute, das ist doch digitales Proletariat. Da gibt es natürlich ein paar Manager, die was verdienen.
Ja, aber das sind doch nicht die Mitarbeiter von Rocket Internet. Das sind die Leute, die diese Dinge programmieren, die diese digitalen Geschäftsmodelle vermarkten und so weiter und so fort. Ja,
also weil so viele sind das nicht und so viel verdienen die auch nicht, dass sie diese hohen Mieten zahlen.
Nein,
können.
Aber ich sag nur, es gibt in der Startup-Hauptstadt Deutschland, Startup-Hauptstadt Berlin von Deutschland eben sehr viel Zuzug und das sind schon Leute, die im höheren Einkommensbereich sind und die diese Mieten auch bezahlen, weil die ziehen im Zweifel aus London hierher und sagen, hey, alles so billig hier. Also ich meine, muss sich mal anstellen, hier ist nach wie vor gehen die Wohnungen weg wie die warmen Semmeln. Also das ist nicht so, dass du hier Mietleerstand hast oder was. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Und was jetzt die Investoren, natürlich zahlen die teilweise sehr, sehr hohe Preise, muss man sagen. Ja, und das 30-fache der Jahresmiete, das ist ja schon fast günstig. Da werden ja teilweise auch, glaube ich, Preise bis zum 80-fachen bezahlt.
Wie willst du da eine Rendite rausholen?
Das ist dann das Problem der Investoren. Das ist in der Tat so.
Du kannst einfach ausrechnen. 100 durch diese Sache, hast du das
aber
KGV
die rechnen,
von
ja, gut, das ist die rechnen da. Natürlich, vergleichen natürlich mit den Zinsen, solange die Zinsen, die sicheren Zinsen bei Bundesanleihen bei 0,3-0,5% liegen und dann sagen die sich, okay, wenn ich mit einer Immobilie dann letztendlich 1% Rendite dann netto erwirtschaften kann, habe ich immer noch mehr als bei 0,5% und bei da hat man ja auch wirklich einen sachten Anstieg auf jeden Fall, man kann ja immer eine Indexmiete machen, also eine inflationsgebundene Mieterhöhung sozusagen vereinbaren oder eine Staffelmiete, also im Laufe der Zeit steigen Mieten schon zumindest im Rahmen der Preissteigerung an und beim Mietwechsel, den es schon auch immer wieder mal gibt, weil wenn du einfach 3 Kinder hast, dann wird halt die Einzimmerwohnung irgendwann mal so zu eng, da musst du halt umziehen. Das gibt schon auch. Natürlich bleiben die Leute so lange wie möglich in der Wohnung, ist auch klar. Und wie gesagt, es gibt Zuzug und dergleichen und die Mietpreisbremse übrigens funktioniert ja nicht wirklich.
Ich merke schon, du hast den Konjunktureinbruch, der möglicherweise mal kommt. Lass mal das raus, wir sollten wetten. Ich werde dir eine Wette vorschlagen.
Okay.
Es gibt ja einen Mietindex von Europace, der zeigt, wie die durchschnittliche Preisentwicklung ist. Und da sind wir, glaube ich, bei 270 Punkten. Und dann würde ich sagen, sind wir am Jahresende drüber, dann hast du gewonnen.
Ja.
Und sie am Jahresende.
Würde ich ganz
niedriger,
klar drauf wetten. Ja.
Dann habe ich gewonnen.
Prima.
Das ist eine relativ einfache Sache. Also würde ich jetzt einfach sagen,
eine faire Wette.
Die Preise werden bis zum Jahresende einfach stagnieren oder fallen. So. Klasse.
Wunderbar, ganz klare Wette. Und
wir kommen zum nächsten Thema.
Wunderbar.
Dann.
Mein Thema ist sozusagen China. Gestern hatten wir die Regierungskonsultationen in Berlin, die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Und ja, China, wie eingangs erwähnt, ist im Handelskrieg mit den USA. Und aufgrund all dessen ist die Börse in China massiv eingebrochen. Meine These heute ist, die chinesische Börse hat übertrieben nach unten. Das sind jetzt Schnäppchenkurse und man kann hier als Aktionär langsam auf sozusagen Schnäppchenjagd gehen. Kann immer noch mal ein bisschen billiger werden, aber so mit ersten Positionen könnte man da reingehen in den chinesischen Aktienmarkt. Denn den sollte man unbedingt in seinem Portfolio haben, weil China immerhin mittlerweile die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist und natürlich auch auf dem Weg ist, die größte zu werden. Also der Leitindex in Shanghai, der hat jetzt in den letzten 6 Wochen zum Beispiel 15% an Wert verloren. Er liegt 20% unter dem Jahreshoch vom Jahresanfang und 45% unter dem Allzeithoch von 2015. Er ist jetzt wieder auf dem Krisenniveau vom Jahresanfang 2016. Damals wurde ja auch groß über die China-Krise geschrieben. Da hat bestimmt hat Chapitz unzählige Artikel
die China
dazu.
Bubble,
ja,
die
wie
Blase.
Wieder wie die Welt ja. untergeht, weil China zerbricht und überhaupt und alles. Ne? Wie so viele vorausgesagte Katastrophen von Holger Chapitz ist auch diese Katastrophe nicht eingetreten. Sie hat kurzzeitig Märkte erschüttert, aber China wächst weiter munter im ersten munter. Quartal zum Beispiel, als auch sich dieser Handelskrieg schon abzeichnete. Handelskrieg ante portas sozusagen, da hat die chinesische Wirtschaft trotzdem 6,8% zugelegt, weil die chinesische Wirtschaft gar nicht mehr so sehr vom Export auch nach Amerika abhängig ist, sondern mittlerweile immer mehr vom Binnenkonsum und von den Investitionen dort getragen wird. Der Konsum und der Immobilienboom dort, der hat eben die Volksrepublik vor den Risiken von außen abgeschirmt im ersten Quartal und deswegen ist sie zur Überraschung auch von vielen Ökonomen so stark gewachsen, nämlich um 6,8%. Experten nehmen an, dass jetzt die aktuellen Zölle, die verhängt wurden am Freitag, und natürlich sind diese Dinge bedenklich und nicht zu rechtfertigen, aber dass die das chinesische Bruttoinlandsprodukt nur um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte belasten werden. Außerdem gehe ich ja davon aus, nach wie vor, dass dieser Handelskrieg irgendwann auch gelöst wird, denn keine Seite kann an einer noch größeren Eskalation oder einem unendlichen Handelskrieg hier, an einem sozusagen totalen Handelskrieg Interesse haben. Auch Herr Trump nicht. Der spürt ja auch die Auswirkungen schon im eigenen Land. Harley Davidson will Leute entlassen. Die Sojafarmer steigen ihm aufs Dach und so weiter und so fort. Also die Auswirkungen sind dort auch spürbar und im November hat er seine Midterm-Wahlen. Bis dahin muss er ja auch liefern und bis dahin braucht er ja da auch einen Kompromiss. Also es geht jetzt vielleicht noch ein paar Wochen oder Monate und dann wird sich das Ganze auch in Wohlgefallen auflösen. Und dann muss man sehen, China tut ja auch vieles, treibt die Marktöffnung voran. Gestern gab es eben diese Regierungskonsultation, da hat BASF einen Deal unterschrieben, dass sie dort das drittgrößte Werk in Eigenregie bauen auf der Welt, also ihren drittgrößten Standort. Die Merkel hat gesagt, dieses Beispiel zeigt doch, dass Marktöffnung eben in China nicht nur ein Wort ist und auch langfristig investiert China in Wachstum strategisch viel besser aufgestellt vielleicht als Europa. Also in China tut sich vieles und deswegen sollte man dabei sein.
Kaufen.
Mit einem Drittel des vorgesehenen Engagements in China kann man jetzt einsteigen.
Wunderbar.
Da wartet man nochmal, bis es vielleicht doch nochmal billiger wird, wenn der Handelskrieg nochmal weiter eskalieren sollte, kann man nochmal nachlegen.
Aber es kommen ja nur 0,1 Prozentpunkte ab. Ich frage mich, wie das gehen soll. Ich meine, diese Zahlen frage ich mich sowieso. Die werden ja immer, China ist das Land, was immer als erstes Land überhaupt sein Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht. Und zwar gleich, ich glaube, 4 Wochen nach dem Quartal kommen die Zahlen raus und dann fahren teilweise noch Ochsenkarren rum und man fragt sich, wie können die so schnell das Bruttoinlandsprodukt messen. Aber das, da würde ich schon mal an den Zahlen würde ich meine ersten Zweifel anlegen. Aber bevor Sie jetzt alle einsteigen, muss man vielleicht auch nochmal auf andere Zahlen schauen. Und wie ist dieses Wirtschaftswachstum zustande gekommen? Du hast Immobilienboom das genannt. Ich würde es Immobilienblase nennen. Die kann natürlich platzen. Wir haben mittlerweile in China Rekordverschuldung. Wenn du alle Akteure zusammenrechnest, den Staat, die Unternehmen und die Haushalte, kommst du auf 270% des Bruttoinlandsprodukts Verschuldung. Und für ein doch noch Schwellenland, wie China doch ist, ist das viel zu hoch und das ist nicht nachhaltig. Und da muss die Regierung gegensteuern, damit die Blase nicht platzt. Dann hast du noch am Aktienmarkt immer noch eine wahnsinnig hohe Spekulationsfreude der Menschen. Die Chinesen sind ja ein sehr spekulationsfreudiges Volk und die kaufen gern auch mal Aktien auf Pump. Und dieser Indikator, immer 10% der Marktkapitalisierung des chinesischen Aktienmarktes ist noch auf Pump-Spekulation. Und wenn der Markt noch ein bisschen weiter nach unten geht und dann diese chinesischen Investoren rausgedrängt werden oder eben nachschießen müssen, was sie dann nicht mehr können, dann wird der Markt auch weiter runtergehen. Also da würde ich jetzt noch nicht in den Markt einsteigen. Und dann hast du gesagt, Schnäppchenpreise, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist noch nicht so niedrig, dass man von Schnäppchenpreisen reden kann. Schnäppchenpreise wäre einstelliges Kurs-Gewinn-Verhältnis. Wir haben immer noch so zwischen 12 und 14, je nachdem, welchen Markt du hast. Und das ist noch kein Schnäppchenpreis. Und der Handelsstreit mit Amerika, ob der sich so schnell löst, auch da hätte ich meine Zweifel. Wir könnten ja noch zwei weitere Runden machen. 200 Milliarden, 400 Milliarden kann der Trump ja noch reinholen an Waren. Und die Chinesen können gar nicht mehr gegenhalten, weil die importieren ja nur Waren im Wert von, glaube ich, 140 Milliarden Dollar. Und bei denen ist bei 140 Milliarden Schluss und der Trump kann bis 400 Milliarden gehen. Und das, da siehst du schon diese Asymmetrie drin. Und deswegen jetzt einsteigen und nachkaufen, das ist viel zu früh.
Also im Handelskrieg haben natürlich die Chinesen in der Tat, nachdem das Handelsbilanzdefizit eben nicht ausgeglichen ist, haben die da nicht so viele Möglichkeiten für Zölle, aber durchaus andere Waffen. Sie sind der größte Gläubiger der USA. Die können einfach mal ein bisschen Staatsanleihen in den USA verkaufen. Das bringt dann Druck auf die Zinsen und den Dollar unter Druck und so weiter und so fort. Nicht unter Druck, sondern lässt natürlich die chinesische Währung fallen, ja, sozusagen. Und passiert ja auch gerade schon.
Sie können,
schon,
sind die größten Touristenströme.
Ja, damit Touristen. Kann man,
sie können sagen, die dürfen nicht mehr nach Amerika fahren, die Touristen, so wie das wie sie können, in der Türkei gemacht haben. Das ist auch ein, also ja, auch ein Kriegsmittel.
Sie können aber den US-Firmen immerhin, glaube ich, 700 an der Zahl in China das Leben noch schwerer machen, ja, und so weiter und so fort. Also, aber wir wollen ja alle diese Eskalation gar nicht heraufbeschwören, weil das, wie gesagt, bringt natürlich weder China noch Amerika was. Aber wie gesagt, das wird auch Trump wehtun und wird ihn irgendwann auch zum Einlenken bringen. Und wenn man einfach dann mal über den Tag hinaus sieht, die Chinesen haben viel vor in Zukunft. Sie wollen jetzt eben sich weiterentwickeln von der Werkbank der Welt. Bisher waren sie sozusagen der Billiglöhner, der einfach Auftragsproduzent war. Sie wollen jetzt sozusagen ihre eigenen Technologien fördern. Und natürlich, auch deswegen gibt es diesen Streit, tun sie das teilweise mit dubiosen Methoden. Dagegen muss man sich auch wehren. Aber die Frage ist, wie wehrt man sich dagegen? Sicher nicht mit einem Handelskrieg, sondern eben im Rahmen zum Beispiel der WTO oder anderen Dinge. Ja, sie haben ja diese Strategie Made in China 2025, dort wollen sie eine führende Rolle in Hightech-Industrien wie Robotik, künstliche Intelligenz, Luft- und Raumfahrt, Elektromobilität und so weiter und so fort einnehmen. Ja, und sie bauen jetzt gerade in Thüringen übrigens die Chinesen, auch gestern beschlossen bei der deutsch-chinesischen Regierungskonsultation, eine Elektrobatteriefabrik für Elektroautos, ja, was die Deutschen nicht zustande kriegen, eine Technologie, die Deutschen nicht schaffen, ja, bauen die und die klauen die Technologie nicht von den Deutschen und bringen sie
sondern
nach China, sondern sie bringen,
von Tesla.
Sie bringen die Technologie nach Deutschland. Also bitte, von einem freien Welthandel profitieren immer alle und in dem Fall jetzt auch die Deutschen und Arbeitsplätze in Thüringen.
Also dann doch kaufen.
Genau, und ein Projekt noch, die neue Seidenstraße, One Road, One Belt oder One Belt, ja, One Road, die ist auch ein absolutes Zukunftsprojekt, wo sie wirklich hier quer durch Asien diese neue Strecke bauen auf allen Verkehrswegen, wo sie ganz viele neue Handelspartner erschließen und sich immer unabhängiger auch von Amerika machen. Sie schließen sich neue Partnerschaften, auch eben jetzt gestern wurde die Partnerschaft mit Deutschland bekräftigt und
liegen
ausgeweitet.
Wir auch an der Seidenstraße. Da müssen wir doch ganz schön bauen, bis sie in Deutschland ankommen.
Über die Containerschiffe, die kommen schon nach Hamburg und das ist alles im Rahmen dieser Pläne.
Ich glaube, die überheben sich da und dann gehen die Schulden nur nach oben.
In der Tat Züge auf dieser Strecke, ja, nach Deutschland. Bis
aber
nach
es
Deutschland
werden,
ins
es werden die Schulden eher steigen und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das rechtzeitig hinbekommen. Aber lass uns
wenn wetten. Schulden gut investiert sind, dann ist das nie verkehrt. Ja,
lass
Schulden
uns
zum Konsum. Dann wetten wir ganz einfach natürlich auf den Shanghai Composite, den führenden Aktienindex in China, der jetzt eben eingebrochen ist. Ja. Der ist aktuell bei 2.800 Punkten ungefähr.
Ja, ungefähr.
Und ich wette, dass er zum Jahresende höher steht.
Och komm, das ist doch keine Wette.
Ja, du sagst doch, das bricht weiter ein und es gibt eine Abwärtsspirale.
Ich würde jetzt noch nicht einsteigen,
weil es einen großen Crash
höher
gibt.
Höher steht 2.8. 2.8 ist die Unter... Also wenn man sich die Spanne anguckt, haben wir jetzt zwischen 2.8 und 3.3. Schwankte der jetzt in letzter Zeit. Das ist ja
langweilig. Das ist doch ein gutes Geschäft, wenn er von 2.8 auf 3.3 steigt. gekriegt, ja? Kann ja, man da jetzt recht, einsteigen, ist, ja? Ich aber, sage, aber man diese kann Wette jetzt einsteigen, ein weil die Preise leicht. Steigen bis zum Jahresende. Das ist ja durchaus mit Turbulenzen, ist durchaus riskant, weil es, wie gesagt, natürlich nochmal nach unten gehen kann, wenn die Eskalationsspirale sich weiter dreht. Und deswegen würde ich nicht mit dem ganzen Kapital, das für China vorgesehen ist, sondern nur mit einem Drittel einsteigen. Aber ein erstes Drittel würde ich da positionieren. Bei zum 2, Beispiel 8. über ETFs auf den Shanghai Composite oder auf den CSI 300.
Das ist wirklich eine langweilige Wette. Die gewinnst du doch ganz locker. Dann steht er bei 2000.
Ich mache jetzt einfach nur noch. Wir handeln jetzt nicht mehr Wetten aus hier, ja, sondern. Wir,
2,
ja, du sagst, die Welt geht unter in China und die Blase platzt und dann bist du ja doch wunderbar bedient.
Okay,
ja? Weil
gut,
dann muss 2, ja auch 8. der Aktienmarkt Defner, dramatisch 2, 8, einbrechen.
2,8. Ne? Gut, 2,8. Okay. Drunter habe ich gewonnen, drüber
ganz
hast du
einfach
gewonnen.
So. Und, klare Wetten.
Ja.
Und wie sind wir in der Zeit?
Ich glaube, wir haben es wieder geschafft. Wir sind nicht ganz XXL, wir sind nur XL.
Oh, ja. Weil der Kollege Chapitz wieder ausführlich über ThyssenKrupp diskutieren musste. Das
waren
nicht
zwei
vorgesehen.
Minuten. Das stand nicht im Drehbuch. Ja. Aber ey, ich musste einfach deine Meinung wissen. Und die Leute interessiert doch auch, wie du aktivistische Investoren.
Wenn, aber ich denke, du hast auf jeden Fall viel mehr Wortanteil heute.
Ich werde es ausstoppen. Du weißt ja, bei Chapitz wird ja alles gemessen.
Ja. Wenn Sie Ihre Meinung loswerden möchten zu diesem kleinen Handelskrieg, Ehekrieg zwischen Chapitz, Steffner und anderen Dingen.
Oder
die
vielleicht
wir hier
wollen
diskutieren.
Sie auch mitteilen, was Sie messen zu Hause.
Das wäre auch ganz, ja, ganz, ganz interessant. Ja. Oder welche Themen Sie mal diskutiert haben möchten. Ja. Ja, wenn wir da eine kontroverse Meinung haben, dann werden wir es tun. Ja?
Ja.
Wir diskutieren ja keine Themen, wo wir uns einig sind. Wäre ja langweilig. Ne?
So ist es.
So. Also dann schreiben wir uns einfach an wirtschaftspodcast@welt.de.
Wirtschaftspodcast@welt.de, genau. Ja. Dann sollten Sie natürlich unbedingt uns weiterempfehlen, drüber reden, uns abonnieren, downloaden und allen erzählen und Sterne geben.
In der Tat.
Ja, damit wir auch weiterhin weitere 10 Sendungen und nochmal 10 Sendungen und nochmal 10
Sendungen
machen.
10 Jahre, dass die gefühlten 10 Jahre dann zu realen 10 Jahren werden. Oh Gott, das wird ganz furchtbar. Ich möchte es mir nicht vorstellen.
Was ist das? Oh, wow. Ja, okay. Dann,
er kam heute Morgen wieder zu spät. Es ist immer das Gleiche.
Ja, dieser Chapitz, eben mal. Ja,
aber ansonsten bleiben wir natürlich Bulle
und Bär.
Sagen Tschüss und Ciao, ihr Defner
und Chapitz.